Heute ist Montag, der 1. Juli 2024. Willkommen zur 73. Folge der Foreign Times. Wir wollen heute über die Europawahl reden und dazu begrüße ich ganz herzlich Alexander Clarkson. Grüß dich, Alex.
Hi, Marco.
Ja, eigentlich wollten wir schon ein bisschen eher reden, aber ich war krank. Die Reste habe ich noch, aber mich hat so ein bisschen umgehauen die letzten Wochen. Deswegen kommen wir erst jetzt dazu. Und Alex, ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ich bin Dozent für europäische Studien, auch für deutsche Studien in King's College London. Und mein Bereich, mein Forschungsbereich ist zur Hälfte Diaspora und Diasporen, Politik von Diaspora und Migration. Die andere Hälfte ist die Militarisierung der EU-Grenzpolitik.
Ich wollte mit dir über die Europawahl sprechen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die in Deutschland sehr, na sagen wir mal, zu sehr national betrachtet wurde. Also wir wissen ja, die Deutschen wählen bei so einer Europawahl auch entlang ihres nationalen Empfindens und wählen dann die Parteien entsprechend rein und raus. Ich glaube, die SPD und die Grünen haben das insbesondere gemerkt, aber auch die FDP. Aber dadurch, finde ich, liegt auch immer so ein bisschen ein falscher Fokus auf den Dingen. Und ungeachtet dessen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Wahl war im Ergebnis doch genau so, wie man sie vorher erwartet hatte, wird jetzt ein doch größeres Fass um die Wahl aufgemacht auf verschiedenen Ebenen. Und vielleicht können wir da ja mal ganz kurz drüber reden und das Ganze ein bisschen einordnen. Vielleicht mal vom Grundsatz her, wenn ich mir so die Ergebnisse angucke, Alex, korrigier mich da, aber man kann sagen, so die rechten Ränder sind natürlich gestärkt aus dem Ganzen hervorgegangen, vielleicht allerdings auch da weniger stark, als man es erwarten konnte. Auch an der linken, am linken Rand kann man sagen, ja, eher gestärkt, aber jetzt auch nicht sonderlich stark. Und die Mitte hat sich im Grunde von Mitte links nach Mitte rechts orientiert. Also würde ich das zusammenfassen. Kannst du da mitgehen?
Ja, ich kann da mitgehen. Ich glaube, ich meine, es gibt ja auch gewisse Verlierer. Zum Beispiel, wenn man die grünen Parteien sieht im Europäischen Parlament, die haben sehr an den, was ja zu erwarten war, an den Verlusten der deutschen Grünen gelitten. Und die deutsche Grüne Partei hat auch daran gelitten, glaube ich, weil viele von diesen klassischen grünen Wähler dann auch für Volt und die Tierschutzpartei und so weiter auch gewählt haben. Das sind wahrscheinlich Wähler, die zu den Grünen zurückkehren werden auf der nationalen Ebene. Aber die grünen Parteien haben auch Verluste erlitten, auch in anderen europäischen Staaten. Das ist jetzt diese, ich würde selber sagen, reaktionärer Backlash gegen die ganze Klimapolitik und die ganze Umweltpolitik. Das sieht man jetzt in ein paar Jahren. Das waren vielleicht die Verlierer, aber nicht massivst verloren. Ich meine, die Grünen sind immer noch eine große Präsenz im Europäischen Parlament. Dafür sind viele extrem rechte bis hart rechte Parteien, rechtsradikale bis so harte rechte, harten rechtskonservative Parteien haben einen moderaten Erfolg erlebt. Die sind gestärkt hervorgekommen. Ich glaube, für mich ist sehr interessant immer Italien. Was interessanterweise, es gibt auch Zeichen einer Stabilisierung der innenpolitischen wie auch der europäischen Lage in Polen oder in Italien. Italien hat die sehr postfaschistische, in Teilen rechtsradikale Partei, FDI, Regierungspartei unter Giorgio Meloni, ihre starke Position bewahrt. Aber auch die Mitte-Links-Partei, Partito Democratica, auch ist gestärkt aus dieser Situation rausgekommen. Unter der Führung von einer sehr interessanten Oppositionsführerin, Amy Schlein, die sehr, sehr geschickt in Partnerschaft mit den uralten, sagen wir so, die aber sehr effektiven Bonds der alten sozialistischen Bewegung Italien, aber ihre so hipsterische, sehr moderne und sehr progressive Politik zusammengebracht hat. Das ist eine sehr interessante, sehr, sehr clevere Kombination von altmodische, klasse sozialdemokratische Klientelpolitik und eine sehr moderne Image, das und auch sehr moderne Sozialpolitik. Das ist sehr effektiv, diese Mitte-Links-Partei. Und sieht man in Polen und so weiter und so fort.
Sag mal, Meloni, kann man noch sagen, die hat quasi Salvini gefressen, ne?
Die hat Salvini, ich meine, was man sehr, wie mein Kollege Davide Albertazzi immer betont, ist, dass im italienischen Kontext die Parteien ändern sich auf der Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Seite, aber am Ende gibt es, sagen wir, 50-52% der Bevölkerung wählt irgendwelche rechte Partei oder konservative Partei und 48-50% der Bevölkerung wählt irgendwelche Mitte-Linke bis linke Partei. Und was sich ändert, ist, welche Partei dominant ist. Und was man jetzt sieht, ist, was jetzt rauskommt, ist, Melonis Partei hat jetzt mit, und das wurde jetzt betont in der Europawahl, Salvinis Lega gefressen. Salvini hat große Vorteile. Er ist ein guter Taktiker, aber kein guter Stratege und es hat eben ausmanövriert worden von Meloni, also die alte Forza Italia von Berlusconi hat sich bewahrt, es hat überlebt, 10%, das ist okay für denen. Und auf der linken Seite gibt es eine Wiederbelebung dieser quasi sozialdemokratisch Mitte-Links-Partei PD durch eine sehr effektive Kompromiss, sagen wir so, zwischen, wie gesagt, diese hipsterische, moderne, sehr progressive Politik von Emmy Schlein. Aber sie hat einfach die Bonzen, hat sie nicht rausgeworfen. Sie hat sehr geschickt einfach mit denen zu einer Zusammenarbeitsbasis gefunden. Und die haben diese Klientelpolitik immer noch sehr effektiv durchgeführt in manchen Regionen. Das heißt, man sieht eine Stabilisierung. In Polen sieht man eine Stabilisierung. Die alte rechtskonservative Regierungspartei PiS hat zwar die Wahl verloren, PIS, aber die ist noch da, hat noch 30%. Aber die Regierungskoalitionsparteien haben auch alle relativ gut abgeschnitten in der Wahl. In Skandinavien haben viele rechtsradikale Parteien verloren oder erheblich Stimmen verloren, weil sie gerade in der Regierung sind. Das ist oft ein Regierungsmalus gewesen bei diesen Europawahlen. Das ist oft Parteien, die an der Macht sind, haben eher geschwächelt als nicht. In Spanien sieht man ganz klar die Bipolarismus, das ist eine ganz starke Mitte-Rechts-Koalition bei PP und PSOE, die Wähler bleiben loyal. Das heißt, es gibt ein unterschiedliches Bild. Ich glaube, diese Ängste, die in Deutschland hochkommen, kommen eben aus einer Lage der Instabilität in der Regierungskoalition und eine Erstärkung der AfD, obwohl die AfD weniger gut abgeschnitten hat in der Europawahl als in den Umfragen in den Monaten zuvor.
Also die AfD, kann man vielleicht dazu sagen, war ja in ihren Umfragehochs da irgendwo bei 22%.
Ja,
dann gab es diverse Skandale, da sind sie jetzt dann auf 15 runtergerutscht. Da kann man dann immer sicherlich sagen, okay, das ist immer noch zu viel, aber es ist eben auch bei Weitem nicht das, was es mal war. Ne?
Diese Idee, dass es eine lineare Entwicklung gibt, wo rechtsradikale Parteien, dass die extreme Rechte immer größer wird und immer voranschreitet, ist höchst problematisch. Das werden wir jetzt, glaube ich, schon in den Niederlanden erleben, wo PVV unter Geert Wilders jetzt an der Macht ist, aber nur unterstützt durch VVD, die ehemalige Regierungspartei. Jetzt haben sie schon Probleme, irgendwie ihre Politik zu durchzuführen in den ersten paar Wochen. Und in Skandinavien ist es sehr, sehr bezeichnend, dass diese rechtsradikale oder rechtsextreme oder auch hart rechte Parteien, rechtskonservative Parteien jetzt Schwierigkeiten haben, weil sie an der Macht sind. Sie müssen plötzlich eine Politik vertreten. Und das ist für mich kein Plädoyer, dass die AfD in Deutschland an der Macht geht, weil die AfD ist am Ende, und das muss man auch sagen, ist die radikalste der rechtsradikalen Parteien in Europa. Das muss man auch festhalten.
Das stimmt allerdings, ja. Lass mich noch eine Sache reinbringen. Mich erinnert das Umfrageverhalten bei der AfD sehr an das Umfrageverhalten bei den Grünen.
Ja.
Ich weiß, das ist für viele ein schwieriger Vergleich, aber du hast halt eine Partei mit, ich nenne es mal Partikularinteressen, die immer, wenn ihr Thema hochgejazzt wird medial, und das haben wir bei den Grünen mit dem Thema Umwelt mehrfach gesehen, nach Fukushima, wenn man sich da mal dran erinnern möchte, wie aber auch nach den Fridays for Future Demos, dass die Grünen da sehr gut abgeschnitten haben in den Umfragen, bei den Wahlen dann schon wieder nicht mehr so gut wie erwartet und erhofft. Und bei der AfD scheint mir das recht ähnlich zu sein. Immer wenn das Thema Migration hochgejazzt wird, hat man so das Gefühl, okay, dann gehen auch die Umfragen hoch, weil auf einmal ein Problem da ist, was vielleicht gar nicht so stark ist, aber auf einmal ist ein Problembewusstsein da und dann sagt man, okay, ja, die lösen das dann.
Ja, das, da würde ich dich völlig zustimmen. Das ist meine Analyse, ist ja, ich leugne nicht, dass ich manchmal Sympathien für die Grünen gehabt habe. Ich bin ja in diesem Kontext aufgewachsen, Deutschland in den 90er Jahren.
Da hast aber du die, nicht mehr.
Nee. Naja, es hängt davon. Aber die Grünen sind eben eine Milieupartei. Und es gibt immer diese Hoffnung, sie hegen immer diese Hoffnung, dass sie eine, und die haben davon profitiert, dass ihr Milieus größer geworden sind, demografisch gesehen, in der deutschen Gesellschaft. Mhm. Dass die Milieus von 7% zu sagen, war 15% Milieus. Das ist ein gewissen Teil der Bourgeoisie, des Großbürgertums, ein gewisses Element der ländlichen Bevölkerung. Und das ist vielleicht 15%. Das ist ein solides, sagen wir, 12-15%, auf denen sie sich jetzt zingeln können. Aber dieser Sprung über die 20%, dass die scheitern immer dran, weil sie es sehr schwer finden, sich aus diesem Turm, man sprach in den 50er Jahren über die SPD, über den roten Turm, man könnte von einem grünen Turm sprechen. Und da will ich dich zustimmen. Ich glaube, die AfD hat auch ein zweites Problem und das ist auch womöglich das Fluch des Erfolgs in der ehemaligen DDR. Die AfD ist auch, ich würde sagen, wie du korrekt gesagt hast, ist auch eine Milieupartei und dieses Milieu ist auch größer geworden innerhalb der deutschen Gesellschaft. Die CDU-CSU ist nach Mitte gerückt und hat zum Teil gewisse Gruppen, die an sich gebunden war, verloren, an der Freien Wähler in Bayern und an der AfD und Teil des Landes. Das zweite Problem der AfD, ist das Fluch des Erfolgs in Sachsen. wenn die AfD, es ist ja für mich, glaube ich, ein Paradox, wenn die AfD zu erfolgreich wird in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, in MDR-Land sozusagen, dann werden die dann sich in einer Situation landen, wo sie womöglich in Westbundesländer als Ostpartei betrachtet werden. Sowas Ähnliches ist immer ein Problem gewesen für die Linkspartei. Ich glaube, das könnte durchaus entwickeln in den nächsten paar Jahren und die auch deren Wachstumschancen im Westen ein bisschen dämpfen. Aber ja, ich würde völlig zustimmen. Das sind Milieuparteien, die hin und wieder ein bisschen Momentum aufbauen. Aber diese Idee, und ich komme zurück zu diese problematische Betrachtung der rechtsradikalen oder rechtskonservativen Parteien als eine lineare Entwicklung, dieser dauernde Wachstum. Das ist oft auch eine amerikanische Projektion auf europäischen Zuständen. Das sieht man oft bei New York Times oder Washington Post. Das wird dann aufgesogen von europäischen Medien. Aber ich will immer noch betonen, das sind gefährliche Parteien. Und das ist ja auch in Frankreich, das sind gefährliche Entwicklungen. Aber es ist keine lineare Entwicklung. Die sind nicht immer am Gewinnen. Ne, und das ist eigentlich für mich auch ein Hoffnungszeichen. Man darf jetzt nicht aufgeben und sagen, die werden alles übernehmen und das war's dann auch. Und vielleicht als letzter Punkt zu den deutschen Seiten der Wein. Es wird oft, Friedrich Merz und die CDU, CSU werden, glaube ich, schon stark unterschätzt. Und diese Reaktion, die mir Friedrich Merz und seiner Führung der CDU, erinnert mich manchmal an, wie Helmut Kohl beschrieben wurde in den 70er Jahren. Ich bin auch kein Merz-Fan, aber der Mann ist auch kein Idiot. Ne? Und er arbeitet mit Wüst und Günther und andere Figuren in der CDU-CSU zusammen, um wieder dominant zu werden. Und es gibt einen Teil der deutschen, bundesdeutschen Bevölkerung, die durchaus nostalgisch gegenüber den 90er Jahren ist. Das ist eine vergangene Zeit, die Merz verinnerlicht.
Der Merz hat sich ja schon auch entwickelt. Also als der reingekommen ist, hat er ja einfach nur rumgeplärrt und gesagt, ich bin da und ich will's werden. Und dann hat er irgendwie entdeckt Gender und dann war jede dritte Aussage, die er getätigt hat, irgendwas mit Gendern. Das hat er ja auch so langsam gelernt, dass wir doch andere Zeiten haben, als die eine AfD nachäffen zu müssen. Im Gegenteil, in der CDU hast du ja jetzt so Diskurse wie, dass die schon auch den Druck sehen, okay, wir werden wahrscheinlich den Kanzler stellen, ja, höchstwahrscheinlich wird es ja dann auch der Merz, aber die nächste Regierung wird halt auch im gewissen Sinne ein Erfolg sein müssen.
Ja.
Weil wenn die CDU das jetzt auch nicht wuppt, dann haben wir quasi innerhalb von 8 Jahren alle Parteien dabei gehabt, wie sie in der Regierung versagen. Und das könnte eine Riesensteilvorlage für rechte oder linksextreme Kräfte sein. Ne? Ich glaube, ich will es mal offen lassen, von welcher Seite die dann kommen, weil das ja auch kein Automatismus ist.
Ob, ne, die BSW linksextrem ist oder eher ein SED-Nostalgieverein, ist ja auch eine interessante Frage in der Hinsicht. Aber
ja, nee, ich will nur sagen, ne, also der Merz macht da durchaus auch eine Entwicklung durch, die ich jetzt auch mal von außen betrachtet als nicht die schlechteste sehen würde, auch wenn es definitiv nicht meine Politik ist, die er vertritt.
Nein, das würde ich bei Merz betonen, aber es ist auch ein europäischer Punkt. Es wird oft, glaube ich, und ich will jetzt nicht wie Ulf Poschardt von der Weltzeitung so irgendwie klingeln, aber es wird oft schon eine gewisse Nostalgie bei vielen Wählern im Osten und Westen Deutschlands, sowie auch in anderen europäischen Staaten für die 90er Jahre. Nicht die 90er Jahre und 80er Jahre, wie sie eigentlich waren, die wir beide erlebt haben. Die waren sehr messy und schwierig und krisenbelangt. Aber es gibt eine gewisse Nostalgie für eine goldene Zeit. In den 90er und 80er Jahren war diese goldene Zeit die Adenauer-Zeit. Ne? Und jetzt ist es die Kohl-Zeit oder in Großbritannien entweder Blair oder Thatcher, je nachdem, wo man ist, oder im französischen Kontext Mitterrand und Chirac und so weiter. Und es wird eben eine Nostalgie für eine verlorene Zeit. Und die, glaube ich, und das ist, was viele bei Merz nicht verstanden haben, glaube in der deutschen Publizistik, ist, Merz bedient gewissermaßen diese Nostalgie für eine bessere Zeit. Und alle diese Witze über Merz und die 90er Jahre Merz und bla bla gehen völlig dran vorbei, dass es durchaus auch eine nostalgische Ader gibt in der Politik, die auch bedient werden muss, um Erfolg zu haben. Und Merz kann das mehr oder weniger, auch andere Figuren der CDU, aber die CDU-CSU kann das besser, sagen wir so, als die anderen Parteien.
Lass uns mal zum Thema Frankreich kommen. Also wir haben ja gesehen, Europawahlen sind ja eigentlich eine eher langweilige Geschichte in den letzten Europawahlen, die wir so gesehen haben. Aber dieses Mal war es ja im Grunde nicht so. Und es lag dann unter anderem auch daran, dass nachdem die Wahlergebnisse da waren, Macron einen irren Iwan gemacht hat und einfach mal Neuwahlen ausgerufen hat, ohne dass er jetzt wirklich in der Not gestanden hat, das tun zu müssen. Das heißt also, wir haben in Deutschland diese Diskussion gehabt, oh, die Ampel ist jetzt stark geschwächt und quasi abgewählt. Klar, das muss ja die Opposition auch sagen. Aber in Frankreich hatte es dann tatsächlich auch diesen Effekt. Ne? Da wird jetzt neu gewählt, gestern waren die Wahlen. Da ist der
Rassemblement National.
hat 35% errungen. Man geht davon aus, dass Macron das jetzt vielleicht noch irgendwie mit den Linken wuppen kann. Dann gibt es eine Koalitionsregierung. Aber da sieht man ja schon, da ist ja einiges durcheinander geraten.
Was man kontextualisieren muss, ist, alle egal in dieser Reaktion in Deutschland, die oft und aus Großbritannien und auch in Spanien, Italien, war Schock, weil keiner das hätte sehen kommen. Wenn man aber mit vielen französischen Kollegen spricht, die betonen, es ist schon klar gewesen, dass irgendwann mal Parlamentsneuwahlen schon auf der Agenda standen, einfach weil die Situation jetzt im Parlament so instabil ist, weil die jeweiligen Parteien, die Linke, die Partei von Macron, Ensemble und Rassemblement National, alle sich gegenseitig in der Waage halten, dass wahrscheinlich das Budget, das Staatsbudget des Etats nicht durchgegangen wäre in Oktober. Und es ist wahrscheinlich dann Macron wahrscheinlich dazu gezwungen wäre, weil er kann nicht dauernd mit diesen Notstandsartikeln Gesetze durchdrücken, dann unter Druck gekommen wäre und wahrscheinlich es sich fügen müssen, um Wahlen im Oktober oder November durchzuführen. Und man kann dann auch sehen, wie das bei Macrons Psychologie ist. Ne? Er will immer, er ist waghalsig manchmal, er will einfach die Initiative bei sich halten, hat also wahrscheinlich diese Entscheidung getroffen, wenn ich das jetzt machen muss, mache ich das, wenn ich das bestimme. Und ich versuche, alle Parteien zu überraschen und so schnell wie möglich vielleicht eine Mini-Krise durchzuführen und dann einfach ein Momentum aufzubauen innerhalb diesen Wahlen, die Rassemblement National mindestens von der Mehrheit wegfällt. Und nicht als geschwächt, so langsam über den Sommer langsam den Heft aus der Hand zu verlieren. Aber das Problem ist, um erfolgreich so eine Strategie durchzuführen, muss er sich erstmal ein bisschen mit der Linke absprechen. Und er stand immer noch mit der Linke im Clinch vor paar Wochen. Und das ist auch Teil seines Wahlkampfs gewesen jetzt in den letzten zwei Wochen. Oh, die Linke ist so fast so radikal wie Rassemblement National, wenn es bei der Wirtschaftspolitik sieht. Und das ist natürlich auch ein Fehler. Und das Zweite ist, er hat seine eigene Partei damit überrascht. Das heißt, es ist nicht völlig irrational, aber es war einfach sehr, sehr salopp. Eher so dieser ein Kavallerieoffizier, der sagt, wir müssen irgendwann mal angreifen, machen wir es einfach jetzt und gehen wir los. Und dann sitzt die Artillerie hinter da auf der eigenen Seite da und sagt, hey, habt ihr uns nichts gesagt, dass wir jetzt auch den Feuer öffnen müssen? Das sind so eben erhebliche taktische und strategische Fehler, die geführt wurden. Und zum Ende zu kommen dabei, Macron hat nicht völlig irrational gehandelt, aber er hat einfach nicht das Ganze durchdacht. Und er hat einfach wieder mal seine Fähigkeit, die Situation zu kontrollieren, massiv überschätzt. Natürlich werden sie Wahlstimmen gewinnen, die Rassemblement National, diese rechtsradikale, rechtsextreme Partei, rechtskonservative Partei, die von Le Pen und ihren neuen, mit in Partnerschaft mit dieser neuen Figur Jordan Bardella. Aber dass es das automatisch heißt, dass Le Pen die Präsidentschaftswahlen in 2027 gewinnt oder Rassemblement National die politische Situation in Frankreich kontrollieren kann. Ich meine, wie gesagt, das ist keine lineare Entwicklung. Ne? Und es gibt auch eine französische Linke, die ja etwas dazu zu sagen hat, die auch ziemlich große Gewinne jetzt einheimsen werden bei der zweiten Runde der französischen Parlamentswahlen.
Was Italien betrifft, haben wir ja schon mal ganz kurz drüber geredet, dass Meloni Salvini gefressen hat. Ich finde es bemerkenswert, dass Meloni jetzt in der Folge so ein bisschen Probleme hat, quasi so ihre Heimat zu gründen, ne? Also ihre Fraktion da aufzubauen. Da gibt es ja dann durchaus noch andere Ideen, wie dass man eine osteuropäische Gruppe aufbauen könne, die dann wiederum bei Meloni dann wieder nicht mehr dabei ist, womit sie weniger Stimmen hat. Also da ist unglaublich viel in Bewegung gerade. Aber unabhängig davon muss man ja einfach sagen, wenn man sich die EU-Politik der letzten Jahre anguckt, dann ist es, glaube ich, durchaus Italien gewesen, die einen sehr starken Einfluss auch auf die Migrationspolitik gehabt haben in Kooperation mit den Osteuropäern, ne?
Ja, aber das Wichtige, dass man dabei betonen muss, ist, inwieweit auch dieser Konsens, wenn es darum geht, wie Migrations- und Grenzpolitik geleitet werden soll, die ja sehr stark verankert ist in diesen rechtskonservative, rechtsradikale Traditionen. Wie gesagt, bei FDI, bei Italiens FDI, die Partei von Meloni, wie auch bei RN, beide Parteien in Frankreich, beide Parteien, und bei den Italienern ist es natürlich viel weiter gedeihen als bei den Franzosen, aber das sieht man jetzt auch schon bei dieser Wahlkampagne von RN. Beide versuchen, jetzt langsam lauter euroskeptische Positionen, die sie einst hatten, so schnell wie möglich über Bord zu werfen. Und auf der einen Seite ist es gewisse bei Fragen des Euros oder Fragen der europäischen Verteidigungspolitik ist es ein bisschen eher inelegant, aber das wird eben gemacht. Bei Fragen aber der Migrations- und Grenzpolitik geht es in eine andere Richtung. Gerade weil dieser Konsens in der EU nicht nur auf der extremen Rechte, aber auch in Mitte rechts, bei den christdemokratischen Parteien, bei den Liberalen, bei den Sozialdemokraten, auch, würde ich fast sagen, auch bei den linken Grünen, als Ganzes nach rechts gerückt ist, ist es jetzt plötzlich viel leichter geworden für diese Hartrechte, Extremrechte, wie gesagt, FDI und RN sitzen da irgendwo dazwischen, weil sie nicht mehr super, nicht die radikalsten sind, nicht ganz AfD, aber immer noch sehr reaktionär Politik verfolgen. Aber für den ist es jetzt plötzlich leichter geworden, sich auf diese EU-Konsens zurückzubringen, weil die Konsens sich auch zu denen sich bewegt hat. Und das ist eigentlich für mich eher das eher Beängstigende bei dieser ganzen Situation, dass diese Parteien, die gewinnen an Macht, Problem sowieso, wenn man das innenpolitisch sieht, ja, RN wird innenpolitisch für viele Menschen eine Katastrophe sein. Wie AfDI muss in Koalitionen aber bearbeiten, es hat nicht diese Macht, Meloni, aber es ist auch, man sieht auch diese reaktionäre Ader deren Politik. Sehr, sehr klar in der italienischen Innenpolitik. Aber es ist jetzt sehr leicht geworden für diese Parteien, sich auf diesen EU-Konsens anzuwenden und diesen EU-Konsens zu beeinflussen, weil sie können dann zu ihren eigenen Wählern sagen, okay, das mit der absoluten Souveränität geht nicht mehr, ist schon ganz klar seit den Euro-Krisen und seit Brexit, das läuft nicht mehr. Jetzt, was war unsere Strategie ist jetzt, wenn wir Teil dieser EU sein müssen, diese EU in unserem Sinne zu beeinflussen. Und in gewissen Politikbereichen wird das wahrscheinlich nicht klappen, aber gerade im Bereich der Migrations- und Grenzpolitik ist es sehr, sehr klar, dass diese Handschrift wirklich von den Mitte-Rechts, dieser EPP, diese große Mitte-Rechts-Parteifamilie, wie auch die rechtskonservativen, rechtsnationalen Parteien, sehr, sehr klar zu sehen ist, durch eine hochrestriktive Migrationspolitik, durch eine, man muss sagen, militarisierte und brutales Vorgehen im Mittelmeer, auch ein Vorgehen gegenüber Staaten in Nordafrika, die eigentlich, wo Partnerschaft gesucht werden muss, eine gewisse Maß an Integration gesucht werden muss, wo das einfach nur ein Maueraufbau, ein bisschen Geld zuschießen zu diesen Staaten und sagen, macht euer Ding, aber bleibt uns von uns weg.
Tunesien, Libyen, Ägypten, Libanon.
Ja, Algerien, ne, das ist extrem kurzsichtig. Diese Mittelmeerstaaten sind auch Teil unserer Welt. Ich will nicht sagen, ob sie europäisch sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber diese Mittelmeerwelt ist eine gesellschaftlich, politisch, kulturelle Raum. Und da einfach ein Wand dadurch zu stellen, ist eine Fehleinschätzung der sozialen, kulturellen Integration zwischen diesen unterschiedlichen Teilen des Mittelmeers. Aber das ist eine reaktionäre Politik. Das kommt ja auch aus der Tradition von der Assemblée Nationale FDE, eine faschistische, imperialistische Sicht auf diesen Staaten, die auch zum Beispiel aus den Algerienkriegen in den 50er Jahren herkommt. Das ist eine der Entstehungsgeschichten von Rassemblement National, die Le Pen. Ist ja mit diesem Algerienkrieg verbunden. Und das ist für mich das Wichtige, das man jetzt rausnehmen muss, ist zu sagen, wenn man dauernd diese Argumentation herführt, sage ich bei Nils Minkmann und vielen anderen deutschen liberalen Linken, also oh Gott, die RN kommt in Frankreich und jetzt ist es mit der EU aus. Und damit macht man es diesen Parteien zu leicht. Was sieht man schon bei Meloni, ne? Da gab es diese super Angst bei Salvini und dann bei Meloni, oh Gott, diese Rechtskonservativen, diese rechtsextremen Parteien werden jetzt die Macht übernehmen, diese postfaschistischen Parteien werden die Macht übernehmen und dann ist die EU tot. Und da musste Meloni nur gegenüber Brüssel ein bisschen Kompromissbereitschaft zeigen, die Ukraine unterstützen, einfach keine großen Schwierigkeiten für die Euro schaffen und plötzlich war die Meloni okay. Und das kann man jetzt bei Wilders sehen in den Niederlanden, das wird man jetzt bei Rassemblement National in Frankreich sehen. Solange die keine große Euro-Krise herbeiführen, solange die Waffen und Geld und Hilfe, die die Ukraine braucht, an die Ukraine weitergeleitet werden, dann ist dann Ruhe extern gesehen oder auf der europäischen Ebene und dann können sie innenpolitisch einfach durchregieren. Ne, in den Bereichen, wo die EU weniger was zu sagen hat. Die Menschen, die zu Schaden kommen werden, von der FDI-Politik zum Teil, aber wie gesagt, die werden von der Forza Italia und ja auch die Stärke der anderen Parteien, ein bisschen Oppositionsparteien balanciert. Aber wenn RN zum Beispiel oder Präsident und Regierung erstellt im Parlament, dann sind die Menschen, die am ehesten geschadet werden von dieser Regierung, nicht in Brüssel. Das sind die Menschen im Alltag in Frankreich. Die Menschen, die exponiert sind, in der sozialen Unterklasse sind oder die Ärmeren, Ärmsten der Ärmeren oder die unterschiedlichen Minderheiten. Das sind die Menschen, die wirklich geschadet werden von der RN-Politik. Und darauf muss der Fokus bleiben. Ja, und das ist, was mich sehr, sehr frustriert, gerade in dieser Reaktion in Deutschland ist, oh ja, die EU stürzt zusammen. Nee, die werden nicht dieselben Fehler wiederholen. Die sind nicht Idioten. Die Bardellas oder Melonis oder Pence dieser Welt, Wilders dieser Welt haben die Lehren der 2010er gelernt. Und die werden diese selben Fehler nicht wiederholen. Man muss auch zugeben, dass diese Parteien auch lernfähig sind. Und ich glaube, zum Teil haben die Deutschen es leichter, weil die AfD anscheinend nicht lernfähig ist.
Ja, oder sie musste noch nicht lernen, weil es halt immer bergauf ging, ne?
Genau.
Also sie hat noch nicht diese Rücksätze erhalten, die die anderen hatten. Aber man sieht ja in der AfD auch, die hatten ja das Bundesparteitag, da geht es ja auch schon in die Richtung, dass man versucht, diese Doppelspitze so ein bisschen zu entmachten, dass man quasi die Basis einebnet und quasi mehr Vorgaben von oben einbaut und so weiter. Also die Richtung in der AfD ist ja eigentlich auch schon klar. Ob das der Partei dann gut tut oder nicht, sei nochmal dahingestellt. Und ob sie dann irgendwie in 5 Jahren seriöser ist oder wie auch immer, ne? Habe ich auch so meine Zweifel. Aber ich glaube, diese Entwicklung, und das ist, glaube ich, dann in dem Sinne dann auch die schlechte Nachricht, diese Entwicklung bei der AfD sieht nach einer Professionalisierung und damit eigentlich auch nach einer Verstetigung aus. Ja, und das ist das, was wir ja von allen rechten Parteien gesehen haben.
Und wie gesagt, ich will auch betonen, dass das nicht immer linear läuft. Ne? Wenn man jetzt bei die FPÖ, sich FPÖ anblickt, FPÖ in Österreich wird schon Wahlerfolge haben, aber die Führung scheint da irgendwie, ich meine, bei Kickl die scheinen wirklich diese Facebook-Wahn aufgebaut werden. Was bei der FPÖ zu sehen ist, ist zum Teil ein gewisser Wahlerfolg, weitere Wahlerfolge werden für den kommen. Aber die werden unprofessioneller und unseriöser. Ne? Und bei den polnischen rechtsnationalen bei PiS, war es eben auch so, dass die sehr, sehr professionell gearbeitet haben für mehreren Jahren. Die sind einfach, haben dann versucht, zu viel zu schnell zu machen und sind unter dem Schock des Wahlverlusts, schafft für denen jetzt Schwierigkeiten. Das heißt, diese Professionalisierung ist auch nicht immer linear. Diese Parteien können auch, wenn sie in der Macht sind, auch verlieren. Und dann haben sie die ganzen Innenkämpfe, die jede Partei hat, wenn es dann in Schwierigkeiten gerät. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass diese rechtsnationalen, rechtsextremen Parteien eben professioneller werden. Die gehen mit der EU-Ebene geschickter um. Die werden nicht die ganzen selben Fehler wiederholen. Und was für ich immer sehr deprimierend finde, ist, wie schnell sogenannte moderate Kräfte oder die Finanzmärkte, Teilen der Finanzmärkte sehr schnell besänftigt werden können. Auf EU-Ebene oder auch auf Finanzmarkt. Sehr schnell, wenn die ERN einfach keinen Scheiß baut auf fiskalischer Ebene, Staatsbudgets ein paar Versprechen über Bord wirft, wenn sie keine Probleme für die EU schaffen, wird diese Normalisierung wird sehr schnell ablaufen. Da sollten die linken und Mitte-Links-Kräfte und liberalen Kräfte keine Illusionen dafür haben, darum haben. Das würde ich auch sagen, wenn die AfD es schafft, einen Ministerpräsidenten in Sachsen zu stellen, das würde mich sehr, sehr interessieren, wie das Rest der Republik damit umgehen geht in Deutschland und wie schnell das, wenn die das geschickt damit umgeht, wenn die AfD selber geschickt damit umgeht. Ich habe bei der AfD, wie gesagt, meine Zweifel, weil die ist immer noch zu sehr in dieser neonazistischen Milieus verankert. Ich glaube, die werden es immer sehr, sehr schwierig finden, sich zu professionalisieren und diese seriöse Antlitz auf sich zu kleben, was die FPÖ unter Haider und Strache geschafft hat. Ich glaube, bei Kickl geht es wieder zur Rolle rückwärts ein bisschen. Nicht wegen Einwanderungsfragen, sondern weil wegen Corona und die ganzen verschwurbelte Verschwörungstheorien, die jetzt bei der FPÖ wirklich nach hoch kommen.
Also, um da wieder auf den Pfad zurückzukommen zu Europa. Also, wenn wir jetzt mal versuchen, das Ganze so ein bisschen zusammenzubinden. Es gibt zwar eine grundsätzliche Bewegung in Europa, die definitiv gegen rechts geht. Also das sieht man an diesen erstarkten Rändern auch. Aber im Grunde ist erstmal bei der Wahl noch die Checks and Balances gewahrt worden. Ne? Die Frage ist jetzt eher, ob die Rechten vermögen das, also die richtig Rechten, ne? Nicht die Konservativen, muss man, glaube ich, immer ab und zu mal sagen, ob die es schaffen, das zu verfestigen. Ne? Also ich könnte mir durchaus Situationen vorstellen, in denen es halt so ist, dass Europawahlen dann auch immer so eine Art Protestwahlen für oder gegen Europa werden, ne? Wo man dann einfach sagt, man wählt jetzt rechts, damit da mal wieder ein bisschen weniger Bürokratie und Verordnungen kommen und ähnliches. Ne? Wir kennen ja diese Diskussion. Aber aktuell ist es dann doch noch sehr national geprägt, diese Wahl.
Ich glaube, es gibt schon durchaus eine EU-Ebene. Wenn man sieht, ich glaube auch bei dieser Europawahl war für mich, ich würde das ein bisschen gegensteuern, für mich waren diese Europawahlen die europäischsten der Europawahlen. Die Europawahlen waren immer sehr national geprägt. Es gab, waren immer eigentlich so eher als nationale Volksabstimmung, gerade als die Briten noch drin waren. Das war so eine typische Entwicklung, gerade der Aufstieg von Farage. war zum Teil euroskeptisch, aber auch zum Teil auch wegen der Einwanderungspolitik. Die letzten zwei, ich bei zwei Themen, gerade bei den ökologischen Themen, glaube ich, deswegen sind die Grünen so, haben solche Schwierigkeiten gehabt. Es gab diese sogenannte Bauernaufstände und Bauernproteste. Und das ist auch schon relativ europaweit. Und es ging um EU-Verordnungen. Wenn man sich die Diskussion anhörte in Frankreich, Italien, Polen und Deutschland, die Beschwerde dieser Bauern, das ging zum Teil auf nationaler Ebene, aber auch zum Teil auf EU-Ebene. Die Diskussion ging sehr, sehr schnell, gerade bei diesen Bauernprotesten in Deutschland oder Polen oder Frankreich, ging immer sehr, sehr schnell auf, diese EU-Verordnungen sind für uns problematisch und unsere Partei auf nationaler Ebene, warum macht ihr nicht etwas mit Brüssel, um das zu lindern oder zu ändern? Und es gibt auch eben bei den Fragen der Migrations- und Grenzpolitik, gerade in Italien, ist eben auch diese Vermengung von nationaler und europäischer. Das heißt, ich denke, ja, es ist auf die Parteien, die man wählt, sind national und das Ärger, das sich entlüftet, ist auf nationaler Ebene, aber die Themen waren oft europäisch. Und es ist so ein Zwitterwesen zwischen das, was du beschrieben hast, ein völlig europäisches Wahlverhalten und ein rein nationales Wahlverhalten. Wir sind irgendwo dazwischen. Und das ist natürlich für eine Partei eine sehr schwierige, wie soll man einen Parteiwahlkampf führen? Ne? Das ist eine sehr schwierige taktische Frage, wie eine Partei erfolgreich durch diese Ebene führt, wo die Wahl, die der Wähler hat. Die Parteiwahl ist national, ne? Aber die Themen sind oft europäisch. Das macht diese Wahlen oft interessanter jetzt. Interessanter, als sie mal waren vor 2015, 16. Aber auch komplizierter. Und es ist, wie gesagt, ich denke, diese Ränder, die erstarken und jetzt langsam an der Macht kommen, gerade auf der rechten Seite, sind faszinierend, weil sie das manchmal am besten verstehen. Sie verstehen, dass sie manchmal hier in gewissen europäischen politischen Bereichen lieber nicht diese radikalen Positionen mehr vertreten und sehr schnell die wegwerfen. Aber sie verstehen auch, wie man eine gewisse Stimmung gegen Brüssel aufhetzt, aber jetzt auch ein Versprechen macht, dass man auf europäischer Ebene diese Politik ändert. Es ist nicht mehr alles EU weg. Nee, gibt uns die Macht und wir werden in Brüssel reingehen und den Leuten sagen, wie es läuft und wir werden das für euch ändern in Brüssel. Wir werden Brüssel nicht, EU nicht abschaffen, wir werden sie für euch ändern. Und das ist für mich ein Stimmungsumschwung. Auf den glaube ich zum Teil mit der Rechtsparteien und auch die linken liberalen Parteien eigentlich immer noch nicht eine Antwort entwickelt haben.
Ich habe noch einen Rausschmeißer für dich. Wenn man jetzt so auf das Wahlergebnis guckt, könnte man ja vermuten, dass mit den konservativen Parteien jetzt in Sachen Ukraine dann auch eine, sage ich mal, konsistentere Unterstützungspolitik entstehen könnte, als wir sie bisher erlebt haben. Gerade vielleicht auch mit der Drohung durch Donald Trump und seine baldige Präsidentschaft, die jetzt durch Bidens aktuelle Auftritte jetzt auch nicht niedriger geworden ist, die Wahrscheinlichkeit. Also ist da, also wir sehen ja so ein bisschen daran, dass Kaja Kallas jetzt wohl Außenbeauftragte wird. Ist das zu erwarten oder bin ich da zu optimistisch?
Nein, ich glaube nicht, dass du zu optimistisch bist. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Geschwindigkeit. Das ist für mich eher das Problem auf der europäischen Ebene. Die EU ist langsam. Und diese europäischen Entwicklungen sind langsam. Ich glaube zum Teil, weil die EU manchmal sich so langsam aufbaut, ist auch ein Grund, warum diese langsame Konsensfindung oft zu stabilen Konsens führt. Ne? Und am Ende ist diese EU, sieht schwach manchmal aus von außen, aber kann manchmal einen sehr starken Zusammenhalt aufbauen. Was mich für interessant ist, zum Beispiel nehmen wir diese italienische rechtsradikale, was ist die FDI? Es ist schon postfaschistisch, wie man das klassifiziert. Du hattest recht, man darf Rechtskonservative nicht mit rechtsradikal vermengen, aber eine Partei wie FDI sitzt irgendwo dazwischen. Politisch aber nicht völlig mehr, weil sie Kompromisse eingehen. Aber einer von diesen Kompromissen von der FDI ist die Unterstützung der Ukraine. RN. Plötzlich ist die RN. Die RN versucht immer noch einen gewissen Abstand zu schaffen zu Macron, wo sagt, keine französische Truppen auf ukrainischem Boden und keine Langstreckenwaffen. Wie man Langstreckenwaffen definiert, ist eine andere Frage. Aber die RN hat jetzt die militärische Unterstützung der Ukraine gewilligt. Die ist jetzt, sagt jetzt, okay, wir machen jetzt das jetzt weiter. Das ist für eine Partei, die pro-Kreml war in 2016 einen riesen Sprung. PVW, Geert Wilders auch in und so weiter und so fort. Und das ist zum Teil auch für diese Parteien sehr leicht. Ne? Das ist kein großes innenpolitisches Problem für denen. Das ist auch ein Weg, wo sie sagen können, guck mal, gehören wir jetzt zum Establishment, ihr könnt uns vertrauen, wir werden euch bei dieser Frage unterstützen. Das zeigt, inwieweit die Unterstützung der Ukraine, die Idee, dass die Ukrainer wirklich zum Kernfamilie der Europäer, ob sie volle EU-Mitglieder werden sollen, ist eine andere Frage, aber das sieht zu dieser Kernfamilie der Europäer. Dazu, zu denen auch, sagen wir, trotz Brexit Briten gehören oder Norweger, ne, wo sie außerhalb der EU sind. Das ist jetzt ein Konsens, dass die irgendwie zu uns gehören, die sind Teil der Familie. Das war nicht ein Konsens in den 90er Jahren. Die Ukrainer waren immer noch draußen in den 90er Jahren kulturell und politisch und strategisch. Jetzt sind sie drinnen und irgendwie müssen sie unterstützt werden und drin gehalten werden. Ich glaube, das ist jetzt eine Konsenskonstante. Die Frage ist, wie schnell können die Europäer darauf reagieren, wenn Trump an der Macht kommt in den Staaten? Das ist mir die Frage. Dass die Europäer eventuell so das Richtige tun werden, glaube ich schon. Die Frage ist, ob sie es schnell genug tun können. Das ist die Frage. Und das ist, wo wir durchaus ein institutionelles Problem haben in der EU, wo wir langsam jetzt auch es gibt jetzt langsam auch eine intellektuelle, wie auch strukturelle, institutionelle, auch von der Investition her, langsam bereiten die EU sich auf ein postamerikanisches Zeitalter vor. Glaube ich, das ist schon auch drin. Die Leute verstehen das jetzt langsam. Nur ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben, dass das jetzt nicht eine Frage von 5 oder 10 oder 15 Jahre ist. Es ist eine Frage von 8 Monate bis 18 Monate. Ich weiß nicht, ob wir schnell genug sein können, um auf eine Situation zu reagieren. Das ist für mich das Problem.
Also ich will vielleicht noch eine Sache erwähnen. Ich glaube auch nicht, dass wenn Trump drankommt, dass das so ein Selbstläufer ist im Sinne von, dann unterstützen die USA die Ukraine nicht mehr. Dafür ist die Meinung auch in der Republikanischen Partei zu dem Thema doch zu divers. Und die Russen haben ja auch ein paar sehr starke Fehler gemacht, indem sie jetzt angefangen haben, Evangelikale ethnisch zu säubern. Das ist eine sehr starke Basis, die Ukraine dann auch unterstützt. Und das ist nun mal auch eine Wählerbasis von Trump. Also bei aller Panik und bei aller Vorsicht, die man da walten lassen sollte, und ich glaube, unabhängig von Trump muss man sich ohnehin darauf vorbereiten, dass man nicht ewig abhängig sein kann, ne?
Das ist für mich mein Kernpunkt. Ich glaube, ein postamerikanisches Zeitalter für die europäische Sicherheitsordnung kommt, wenn Biden oder auch Trump gewinnen. Bei Trump geht es schneller. Ich glaube, Trump wird, vielleicht gibt es noch eine weitere Unterstützung für die Ukraine. Das würde ich auch nicht abschließen. Aber wenn man einfach diesen Ton sieht und die vielen Figuren, gerade in den republikanischen Parteien, die Ukraine ist einfach eher nur ein Symbol. Es gibt eine isolationistische Ader in der amerikanischen Politik, die wieder Trump hochgebracht hat. Und auch wenn die Amis vielleicht die Ukraine bis zum Ende dieses Krieges unterstützen, ich glaube, dieser Stimmungsumschwung zu, wir müssen jetzt aus Europa raus, lass die Welt sich schwimmen und wenn es ein Problem ist, ist China. Kurz, das geht schneller unter Trump, aber ich glaube auch unter Biden, man sieht auch eine Stimmung bei den Demokraten, wo wirklich unter der Oberfläche auch eine gewisse, wie gesagt, eine Arroganz gegenüber den Europäern, die Amerikaner sich eigentlich nicht mehr leisten können. Das finde ich auch immer faszinierend. Das ist diese Idee, die Europäer investieren jetzt in Verteidigung. Das ist natürlich immer dieser Witz. Die Amerikaner wollen immer, dass die Europäer mehr investieren. Wenn die Europäer dann mehr investieren, sagen die Amerikaner, aber nicht, ihr solltet nicht so investieren. Ihr solltet das in unserem Interesse machen. Nee, wir werden das in europäischem Interesse machen, alles durchführen. Das ist auch klar. Und ich glaube schon auch bei den Demokraten kann man schon Stimmen sehen, die eventuell, okay, das Einzige, was die Amerikaner, glaube ich, noch in Europa auf dieser Ebene hält, ist das Putin-Regime. Wenn Russland zusammenbricht oder dieses Krieg nicht mehr so ist und die Russen einfach als kleinere Bedrohung dazu zu sehen sind und eher nur als Juniorpartner gegen den Chinesen, sind die Amerikaner so oder so weg aus Europa. Und das kann auch sehr schnell gehen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Positive ist bei der Ukraine, auch bei diesen größeren Fragen, vom rechten Rand bis zum Teil der links-linken Rand, es gibt schon dieses Verständnis, ja, das müssen wir jetzt selber regeln und die Ukrainer gehören dazu und. Das Problem liegt darin, das kann manchmal sehr, sehr schnell gehen. Und ich weiß nicht, ob die europäischen EU-Institutionen, auch in Zusammenarbeit mit den Ukrainern, die Briten und den Norwegern, ob die das schnell meistern können. Das muss schneller gehen. Ich bin vom Röttgenflügel, Norbert Röttgenflügel hier, dass es schon erheblich schneller gehen muss. Weil wir müssen wir wollen jetzt nicht ihn wieder in eine Situation reinpolzen, wie bei der Euro-Krise in 2011 bis 2015, wo es eine Architektur schon im Aufbau war, aber auf der Basis von, ja, Euro wird sich dann über 10, 15, 20 Jahre entwickeln und oh, jetzt müssen wir plötzlich Entscheidungen in 5 Tage treffen. Ich glaube, die Europäer dürfen sich nicht wieder in eine solche Lage reinmanövrieren.
Ja, bei Norbert Röttgen wollen wir dann natürlich aber auch sehen, dass er, wenn er dann mit in der Regierung sitzt, mit seiner Partei, dann auch ja, das lebt, was er da gerade täglich den Talkshows erzählt.
Das stimmt, ja.
Da habe ich erfahrungsmäßig ja auch noch so meine Sorgen, weil das ist natürlich immer alles schnell gesagt und gemacht und getan, aber wenn man dann in der Umsetzung sitzt, dann sehen die Dinge mal anders aus.
Aber es ist wie bei Toni Hofreiter bei den Grünen oder Boris Pistorius bei SPD oder Strack-Zimmermann bei der FDP. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Rhetorik und Taten, aber es wird mindestens jetzt gesagt. Vergleich ein Talkshow in 2024 mit einem Talkshow in 2014 in Deutschland, politische Talkshow. Das ist schon ein Kontrast.
In dem Sinne, Alexander Clarkson, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, danke.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da findet ihr die Möglichkeit eines Premium-Abos sowie auch Kommentarmöglichkeiten hier bei unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit, bis bald. Tschüss.